aus dem ersten Johannesbrief, aus dem zweiten Kapitel möchte ich lesen, von Vers 7 ab. Ersten Johannesbrief, aus dem zweiten Kapitel, von Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern es ist ein altes Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Ist das nicht wunderbar? Andererseits ist es auch ein neues Gebot, das ich euch schreibe, wie dies sich in ihm und in euch als wahr erweist. Denn die Finsternis ist im Verschwinden und das wahre Licht leuchtet bereits. Ja, da können wir ein Amen darauf sagen. Wer nun im Licht zu sein behauptet und doch seinen Bruder hasst, befindet sich immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, wer seinen Bruder liebt, der ist dauernd im Licht und kein Anstoß ist in ihm vorhanden. Wer dagegen seinen Bruder hasst, befindet sich in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen blind gemacht hat. Ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so wohnt die Liebe zum Vater nicht in ihm. Denn alles weltliche Wesen, die Fleischeslust und die Augenlust und das hoffärtige Leben, kommt nicht vom Vater her, sondern stammt aus der Welt. Und die Welt vergeht samt ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ihr Kindlein, die letzte Stunde ist da. Und wie ihr gehört habt, dass ein Wiederchrist kommt, so sind jetzt schon Wiederchristen in großer Anzahl aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Sie sind aus unserer Mitte hervorgegangen, haben aber nicht wirklich zu uns gehört. Denn wenn sie in der Tat zu uns gehörten, wären sie bei uns geblieben. So aber sollte an ihnen offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen und seid in vollem Besitz des Wissens. Ich habe euch nicht geschrieben, weil euch die Wahrheit unbekannt ist. Im Gegenteil, weil ihr sie kennt und auch wisst, dass keine Lüge ihren Ursprung aus oder in der Wahrheit hat. Wer ist der Lügner? Doch wohl der, welcher leugnet, dass Jesus der Gottgesalbte Christus oder der Messias ist. Der ist der Wiederchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer dagegen den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, das muss auch dauernd in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, so werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist eben die Verheißung, die er, Jesus, uns gegeben hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, welche euch irreführen wollen. Und was euch betrifft, so bleibt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, dauernd in euch. Und ihr bedürft keiner anderen weiteren Belehrung. Nein, wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist sie auch wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt auch in ihm. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Lasst uns aufstehen und gemeinsam anbeten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe, auch in dieser Morgenstunde sind wir wiederum hier versammelt in deinem wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Treuer Gott, du hast zu uns schon geredet durch dein teures und heiliges Wort. Und wir sehen, dein Wort ist die absolute Wahrheit. Herr, lass deine Salbung über uns kommen. Heute Morgen, Herr, salbe deinen Knecht, salbe dein Volk, salbe alles, Herr, was getan wird zu deines Namens Ehre. Wirke du selbst in unserer Mitte durch die Kraft des Heiligen Geistes. Schenk uns wahre Gebete, dass wir unsere Herzen und unseren Mund öffnen, dass sich der Strom des Segens ergießen kann. Du bist auferstanden, du lebst, Herr, in unserer Mitte, Halleluja, und in unsere Herzen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort in uns fest geworden ist, Herr. Wir glauben deinen Worte, das untrüglich ist, Herr. Wir beten dich an in dieser Morgenstunde und geben deinem Namen die Ehre. Herr, komme so mächtig in unsere Mitte wie nie zuvor, o Herr. Herr, salbe über die Maßen, o Herr. Mein Gott, dass alle, Herr, voll des Lobens und des Preisens werden, Herr, und deinen Namen erheben. Halleluja. Herr, dass aus einem Ostern ein Pfingsten werden kann. O Jesus, Ehre und Preis, Ruhm und Anbetung deinem wunderbaren Namen, Herr. Segne uns weiter, Herr, ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
Wenn dir bald spät Regenströme überall, o Herr, deines Geistes Kraft in uns vermehrt, noch bevor die Gnadenzeiten abgelaufen sind, send einen neuen Geist.
Alle.
Jetzt ist der Heilige Geist uns nah, Gott sandt uns ihn, Halleluja. Gnadenregen fallen auf die ausgestreute Saat, Spätregen wird verheißen hat.
Steht auf.
Jetzt ist der Heilige Geist uns nah, Gott sandt uns ihn, Halleluja. Gnadenregen fallen auf die ausgestreute Saat, Spätregen Gott verheißen hat. Jetzt ist der Heilige Geist uns nah, Gott sandt uns ihn, Halleluja. Gnadenregen fallen auf die ausgestreute Saat, Spätregen Gott verheißen hat. Jetzt ist der Heilige Geist uns nah, Gott sandt uns ihn, Halleluja. Gnade springen, fallen auf die ausgestreute Saat. Spätregen Gott verheißen hat.
Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir warten an dieser Stätte. Wir warten, treuer Gott. Und wir wissen, wir warten nicht vergebens. Denn was du zugesagt hast, das hältst du ganz gewiss, Herr. Und wenn Himmel und Erde vergehen, Herr, aber lass deinen Geist fallen, o Herr, über alle, Herr, die ihn wünschen, die ihn verlangen, Herr, und über alle, Herr, denn wir sind hierher gekommen, Herr, um von dir, Herr, etwas Neues zu bekommen, Herr. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen dein Feuer, Herr. Halleluja, Herr. Wir rühmen deine Gnade, Herr. O Herr, mögen unsere Herzen entbrennen für dich, o Herr. Mögen unsere Lippen geöffnet sein. Mögest du herabkommen, Herr, wie nie zuvor, Herr. Das ist unser Gebet, Herr. Belebe dein Werk. Belebe dein Volk, o Herr. Das ist meine Bitte, Herr. Halleluja. Nimm in die Ehre. Nimm in den Preis, o Gott. Nimm in die Anbetung, Herr. Glory deinem Namen, Herr. Du hast uns hier zusammengebracht, von nah und von fern, Herr, um uns zu segnen, Herr, um uns zu begegnen, oh Gott, Halleluja. Preis sei deinem Namen. Herr, nicht Menschen haben gerufen. Du hast gerufen, oh Herr, und dein Volk ist gekommen, oh Herr. Preis sei deinem Namen, Herr. Glory dir dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Oh Herr.
Lob und Dank sei dem Herrn. Die hinter uns liegenden Tage haben mich insgesamt ein wenig beansprucht und meine Stimme natürlich am meisten. Und wenn wir heute nicht mehr weiter können, dann vertrauen wir, dass Gott weitermachen wird. Seit Jahr nicht der Annahme, dass wir nur gekommen sind, um zu hören. Wir sind gekommen, um Gott zu erleben. Und dazu ist notwendig, dass alle ihr Herz und ihren Mund öffnen und dem Herrn danken. Und während dem Danken strömt sein Segen auf uns herab. Amen. Also, wenn wir einige Schriftstellen gelesen haben und meine Stimme ein wenig nachlässt, dann müsst ihr eure Stimmen erheben, dem Herrn danken, bis sein Segen über jeden herabgekommen und wir alle empfangen haben, was er uns verheißen hat. Ich möchte allen ein herzliches Shalom zurufen. Das bedeutet ja Friede. Und ihr wisst, der Herr hat als erstes den Seinen gesagt nach der Auferstehung, Friede sei mit euch. Er ist unser Friede. Ein inniges Shalom. Ein Shalom Gottes. Ein Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, der uns das gibt, was die Welt nicht hat. Die Welt hat keinen Frieden, und es steht im Propheten Jesaja, keinen Frieden haben die Gottlosen, spricht der Herr. Sie sind wie das aufgewühlte Meer und sie schäumen ihren eigenen Schmutz aus. Aber wer Frieden mit Gott gefunden hat, das ist ein Friede wie ein Strom, nicht nur etwas ganz Geringes, sondern etwas ganz Gewaltiges. Frieden mit Gott zu haben. Lasst mich einige Bibelstellen lesen und möge Gottes Wort in besonderer Weise zu uns sprechen. Es kommt ja nicht darauf an, dass wir es betonen, sondern dass Gott es bestätigt. In der Offenbarung im ersten Kapitel lesen wir von Vers 16. Offenbarung, Kapitel 1, von Vers 16. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne in all ihrer Kraft scheint. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. So begrüßte der Herr Jesus den Johannes auf der Insel Patmos. So begrüßt er uns, die wir das prophetische Wort gehört haben. Damals hat Johannes die Offenbarungen bekommen, hat sie niedergeschrieben, und in dieser Zeit haben wir sie zu hören bekommen. In Offenbarung 1 von Vers 3 steht: Selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und die das bewahren, was in ihnen geschrieben steht, denn die Zeit der Erfüllung ist nahe. Jesus ist gestorben, ist begraben worden, ist aber am 3. Tage von den Toten auferstanden. Mit Gott und im Reiche Gottes haben wir es nur mit göttlichen Tatsachen zu tun. Göttliche Tatsachen dürfen von uns armseligen Menschen doch nicht in Frage gestellt werden durch Unglauben oder durch Zweifel. Göttliche Tatsachen sollen und müssen und dürfen von uns, die wir glauben, als solche angenommen und erlebt werden. Es ist eine göttliche Tatsache, dass Christus in diese Welt hineingeboren wurde, dass das Wort Fleisch geworden ist. Es ist eine göttliche Tatsache, dass unser Herr gelitten und dass er ans Kreuz gegangen, dass er sein Blut vergossen und dass er unsere Versöhnung geworden ist. Die Vergebung unserer Sünden, die Erlösung unserer Seele, das volle Heil, alles sind göttliche Tatsachen, die unwiderruflich und unabänderlich sind. Wenn wir das so im Glauben erfassen können, auch dass er auferstanden ist, dass er gen Himmel gefahren ist, dass er den Heiligen Geist ausgegossen hat. Wir sind doch vor vollendete Tatsachen Gottes gestellt worden. Ein vollbrachtes, ein vollendetes, ein allumfassendes Erlösungswerk ist uns als göttliche Tatsache präsentiert worden. Wir brauchen das alles doch nur im Glauben anzunehmen, und schon ist es uns zuteil geworden. Wie könnten wir an dem vorbeigehen, was Gott getan hat? Und in dem Augenblick, wo er durch sein Wort und durch seinen Geist in seiner göttlichen Liebe unsere Herzen erreicht und uns das alles vor Augen führen kann, werden wir doch von ihm erfasst und in diese göttlichen Tatsachen mitten im Reiche Gottes hineingestellt. Alles das, was mit unserem Herrn geschah, ist doch um unsretwillen geschehen. Mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden, mit ihm in die Himmelswelt versetzt, lehrt das die Heilige Schrift? Dann sind das doch göttliche Tatsachen. Das sind göttliche Tatsachen. Lass sie uns doch einmal von Gott so annehmen, als ein Gnadengeschenk, in dem alles enthalten ist. Ein Gesamtpaket unseres Gottes. Ihr Lieben, auch wenn es heute nicht so laut ist mit der Stimme, so meine ich, ist das ein kostbares Wort und tiefe Gedanken Gottes. Alles sind göttliche Tatsachen. Deine Erlösung ist genauso eine göttliche Tatsache wie der Erlöser. Dein Heil, deine Gnade, die Rettung, die Vergebung, alles sind göttliche Tatsachen, die in deinem und meinem Leben offenbar werden müssen. Auch die Heilung, sie ist eine göttliche Tatsache. Er war verwundet um unserer Sünden willen, geschlagen um unserer Krankheit willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Lass doch heute jeden anderen Gedanken beiseite und nehmen wir alles, was Gott uns gibt, als eine schon bestehende göttliche Tatsache entgegen. Und ihr werdet sehen, was geschieht. Die Geburt Jesu, sein ganzes Leben, sein Sterben, alles geschah gemäß der Schrift. Alles sind göttliche Tatsachen in ihm, dem Erlöser, und alles sind göttliche Tatsachen in den Erlösten geworden aus Gnaden. Wir stehen nicht mehr abseits, sondern sind in das Reich Gottes, in all diese göttlichen Tatsachen hineingestellt worden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Vergebung aller Schuld und aller Sünde. Es ist ein vollendetes Erlösungswerk, das am Kreuz auf Golgatha geschah. Und wenn nun der Herr sich nach seiner Auferstehung den Seinen offenbarte, dann nur, um zu bestätigen, dass alles, was er gesagt, was er verheißen hat, genauso auferstandene Realität ist, in allen, die mit ihm auferstanden sind. Denn wir haben ja alles in ihm. Ohne ihn sind wir gar nichts. Er ist unsere Rettung, unser Friede. Alles haben wir in ihm gefunden. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Wie lange lebst du und wie lange werde ich leben? In alle Ewigkeit. Weshalb? Weil wir ewiges Leben empfangen haben. Ihr Lieben, wir sind doch aus dem Erlöser herausgenommen worden, wie Eva aus Adam herausgenommen wurde. Paulus schreibt im Epheser im 5. Kapitel und sagt, hier ist ein großes Geheimnis, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Die Erlösten sind ein fester Bestandteil des Erlösers. Wir haben sein göttliches Leben empfangen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Glaubt ihr das? Das sind göttliche Tatsachen. Wer göttliche Tatsachen nicht glauben kann, der ist noch nicht gläubig. Und der kann es heute werden. Lob und Dank. Denn auch wir gehörten ja einmal zu denen, die nicht gläubig waren. Und dann hörten wir das Wort des Herrn. Das kostbare Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Und wir wurden gläubig. Wenn wir uns gläubig nennen, lasst uns glauben, wie die Schrift sagt. Und die Schrift spricht nur von göttlichen Tatsachen. Wir sind das, was Gott sagt, dass wir sind. Stimmt's oder nicht? Wir sind das, was Gott aus uns gemacht hat. Das, was durch die irdische Geburt mit uns ist, das ist ja vorübergehend. Davon sprechen wir doch gar nicht. Christus ist doch der Anfang der Schöpfung Gottes. Und von dieser göttlichen Schöpfung sprechen wir. Es betrifft ja alle diejenigen, die in Christus zu einer neuen Kreatur geworden sind. Ich lebe, ich war tot, aber lebe und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er hat den Tod besiegt, die Hölle überwunden und Satan, der alten Schlange, ist der Kopf zertreten worden. Das ist die erste Verheißung. In 1. Mose 3, Vers 15. Du wirst ihm in die Ferse stechen und er wird dir den Kopf zertreten. Das ist die erste Verheißung auf den Messias. Der Stachel des Todes ist in ihn hineingestochen worden, aber er hat den Tod verschlungen in den Sieg und deshalb konnte Paulus schon ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Er hätte sagen können oder die Frage beantworten, Tod, wo ist dein Stachel? Da hätte er sagen können, in Jesus Christus ist dieser Stachel hineingeraten, aber er war das Leben und das Leben ist stärker als der Tod und der Tod ist vom Leben verschlungen worden. Und Jesus hat ewiges Leben hervorgebracht für alle, die zum ewigen Leben bestimmt worden sind. Heute sprechen wir nur von göttlichen Tatsachen. Es ist eine Tatsache. Unser Herr ist auferstanden. Halleluja. Er lebt in alle Ewigkeiten. Und wir sind mit ihm auferstanden. Amen. Und auch wir leben in alle Ewigkeit. Amen. So ist das. Was wollt ihr hören? Göttliche Tatsachen oder etwas anderes? Nein, nur göttliche Tatsachen. Halleluja. Für mich ist das etwas ganz Großes. Ich habe noch nie über diesen Gedankengang so gesprochen. Ich hatte es auch gar nicht vor. Ich kam hierher, genauso wie jeder andere. Wir kommen jetzt in einen Zeitabschnitt hinein, in dem die Gläubigen es mit göttlichen Tatsachen zu tun haben werden. Alles andere können wir vergessen und beiseite lassen. Es ist uns nur ein Hindernis. Wir werden uns mit göttlichen Tatsachen befassen. Und ihr werdet sehen, welch ein Resultat das hervorbringen wird. Gott wird uns die Gnade dazu schenken. Zunächst einmal müssen wir ein jeder für uns selbst das alles, was auf Golgatha geschah, als göttliche Tatsachen in unserem Leben annehmen. Alles andere als Lüge beiseite stellen. Der Tod ist keine ewige Realität. Der Tod ist eine zeitliche Lüge. Das Leben ist ewige Realität. Heute will uns Gott vor Augen führen, worum es geht. Und lasst es uns aufnehmen und von ganzem Herzen glauben. Die Auferstehung des Herrn wird uns auch in besonderer Weise im Johannesevangelium im 20. Kapitel beschrieben. Und hier sind dann so einige Aussprüche, die wir ebenfalls beherzigen wollen. Der eine lautet: Was sucht ihr, den Auferstandenen oder den Lebenden bei den Toten? Der Lebende wird nicht unter den Toten sein. Er ist auferstanden. Er ist nicht im Grabe. Wir sind mit ihm auferstanden. Und deshalb ist er in unserer Mitte. Wo hat man ihn damals getroffen? Ich lese es euch vor von Vers 19. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Wo ist der Herr hingegangen nach seiner Auferstehung? Zu den Seinen. Er kam in die Mitte derer, die an ihn geglaubt, die ihn geliebt und die an seiner Auferstehung Anteil hatten. Er hatte ihnen ja vorausgesagt, dass er ihnen nach Galiläa vorausgehen würde. Und das geschah schon mit diesen beiden Jüngern auf dem Wege nach Emmaus. Und ihre Herzen brannten. Ihr Lieben, das alles sind göttliche Realitäten. wenn er als der Auferstandene mit uns spricht, dann brennen unsere Herzen. Das geht nicht anders. Und wisst ihr, wenn wir alle vier Evangelien lesen, in einem steht, er schalt ihren Unglauben. Er schalt ihren Unglauben. Wir müssen glauben. Glauben, dass er auferstanden ist. Glauben, dass wir mit ihm auferstanden sind. Es geht aber noch weiter. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Wem immer ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Merkt ihr, dass Ostern und Auferstehung und Pfingsten ganz eng miteinander verbunden ist? Schon direkt hier, noch gar nicht bis Pfingsten wartend, hier hat er schon die Ersten angehaucht und sagte, empfanget den Heiligen Geist. Ostern zieht Pfingsten nach sich, weil der Herr auferstanden ist. Heute müssen wir noch Pfingsten erleben. Wir brauchen nicht zu warten, wenn er als der Auferstandene heute in unsere Mitte tritt. Dann ist er derjenige, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Damals haben sie insgesamt noch bis Pfingsten warten müssen. Aber es ist ja alles schon geschehen. Ostern ist geschehen, die Himmelfahrt ist geschehen, Pfingsten, alles sind göttliche, vollendete Tatsachen. Heute wollen wir sie erleben. Heute wollen wir Gott danken und einfach sagen, Herr, nun sind mir die Augen aufgegangen. Jetzt begreife ich, dass ich in das Reich Gottes hineingestellt worden bin. Ich bin erlöst, meine Sünden sind vergeben. Du hast mich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du hast mit mir als der Auferstandene geredet, hast mir das Verständnis für die Schrift geöffnet. Mein Herz brannte. Und jetzt sagst du mir heute noch, dass du auch mit Geist und Feuer getauft hast. Nun glaube ich dir und deinem Worte und nehme es als ein Geschenk an. Sollt ihr sehen, was dann geschieht. Solange wir jammern und klagen und sagen, Herr, rette mich doch, ihr Lieben. Soll ich's noch einmal sagen oder noch einige Male? Wir haben es im Reiche Gottes mit absolut vollendeten göttlichen Tatsachen zu tun. Soll ich euch sagen, dass selbst die Entrückung und die Darstellung der Braut des Lammes schon eine göttlich vollendete Tatsache ist. Denn es steht schon geschrieben, dass die Gemeinde oder die Braut vor ihm erscheinen wird, ohne Flecken und ohne Runzeln. Johannes hörte die Stimme, komm, ich will dir das Weib, die Braut des Lammes zeigen. Und er sah ein neues Jerusalem, schon geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Das sah er schon vor fast 2000 Jahren. Alles sind göttliche Tatsachen. Und in diese göttlichen Tatsachen sollen wir jetzt Schritt um Schritt hineingestellt werden, wie Josua damals das Volk Israel in das Land hineinführte. Und es wurde alles Realität, göttliche Tatsachen. So sollen auch wir hineingeführt werden und begreifen, dass die Verheißungen doch göttliche Realität geworden sind. Begreift ihr, worum es geht? Gott will uns im Glauben stärken. Er will uns vor Augen führen und sagen, hört doch auf mich. Das Werk ist vollbracht. Mein Blut ist geflossen. Ihr seid erlöst. Ihr gehört mir. So würde er heute uns allen zurufen. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Er offenbarte sich den Seinen. Lasst uns aus Apostelgeschichte, dem 1. Kapitel lesen. Hier steht gleich im 2. Teil von Vers 1. Alles, was Jesus getan und gelehrt hat, von Anfang an bis zu dem Tage, an dem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilte und dann aufgenommen wurde. Hier offenbarte er sich den Seinen, gab die letzten Aufträge, sprach mit ihnen über das Reich Gottes und dann ist er von ihnen genommen worden, sagte aber seinen Jüngern, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Heute ruft er uns das Gleiche zu. Ich frage euch, hat er nicht mit uns über die Geheimnisse des Reiches Gottes gesprochen? Haben wir ihn nicht als den Auferstandenen erlebt? Haben wir nicht seine Gnade geschmeckt? Hat seine Liebe uns nicht herausgezogen? Wir könnten Stunden und Tage dazu nutzen, um Zeugnis von dem abzulegen, was der Herr getan hat. Er ist auferstanden, er lebt und er lebt in dir und in mir, denn er hat in deinem und in meinem Herzen Wohnung genommen. Hier sagt er dann im Johannesevangelium, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Göttliche Vollmacht verbunden mit göttlicher Sendung. Die Jünger sollten die Vergebung der Sünden in seinem Namen predigen und nicht nur predigen, sondern den Leuten zurufen, die zum Glauben an ihren Erlöser kommen, dass ihnen gesagt wird, eure Sünden sind euch vergeben. Nicht in der Weise, dass ein Mensch sich in der Funktion sieht, Sünden zu erlassen, sondern durch die Verkündigung des Evangeliums wird den Menschen, die glauben, diese Vergebung zugerufen, denn sie ist ja für sie gedacht. Wenn ein Mensch das Evangelium hört, dann muss ihm zugerufen werden im Glauben, dass alles für ihn geschah und zu seiner Verfügung steht. Was nützt es den Menschen, wenn sie das ganze Leben lang von dem Evangelium hören, wenn ihnen kein einziges Mal gesagt wird, hört, eure Sünden sind euch vergeben, geht hin im Frieden und sündiget nicht mehr. Man muss nicht immer wieder kommen und die gleiche Sache hervorbringen. Das tut nicht mehr. Nein, das alles sind göttliche Realitäten. Vergebung, Erlösung, volles Heil in Jesus Christus, unserem Herrn. Dann steht noch ein wunderbares Wort im Korintherbrief geschrieben. Es heißt hier in 1. Korinther im 15. Kapitel, zunächst von Vers 3. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich auch überkommen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, den Schriften gemäß, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, den Schriften gemäß. Merkt ihr, worum es geht? Christus ist gemäß der Schrift geboren, gestorben, auferstanden. Alles geschah gemäß der Schrift. Aber auch das ist gemäß der Schrift, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das bedeutet, so gewiss er für unsere Sünden gestorben ist, so gewiss sind unsere Sünden vergeben und wir dürfen leben, weil er gestorben ist. Er starb den zeitlichen Tod in diesem Fleischesleibe, dass wir ewig in dem Geistesleibe leben werden. Das alles hat er für uns getan. In Vers 20 steht, nun aber ist Christus nicht von den Toten auferweckt worden, als Erstling der, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, so erfolgt auch die Auferstehung durch der Toten durch einen Menschen. Wie nämlich in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden. Ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung. Als erstes Christus, hierauf die, welche Christus angehören bei seiner Ankunft, danach das Ende. Jeder in seiner Abteilung. Sind also drei Dinge. Als erstes Christus und dann bei seiner Wiederkunft die in ihm Entschlafenen und dann das Ende, wenn alle auferstehen werden. Er ist die Auferstehung und das Leben, das hat er bewiesen. Er hat nicht nur von der Auferstehung gesprochen, er ist auferstanden. Als er zum Grabe des Lazarus kam, sagte er, ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Und ihr wisst ja das Gespräch in Johannes Kapitel 11. Dann aber sprach der Herr und sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und er ging hin zu der Gruft und rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Wenn der Herr wiederkommen wird, mit der Posaune Gottes, mit dem Weckruf und mit der Stimme des Erzengels, werden die Toten in Christus auferstehen und wir werden verwandelt werden und gemeinsam mit ihnen in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden. Das ist für Gott schon eine vollendete Tatsache. Das geschieht so gewiss wir hier sitzen. Ja, viel gewisser. Ob wir hier sitzen oder stehen, was hat das damit zu tun? Was in der Bibel geschrieben steht, sind vollendete göttliche Tatsachen. Wir werden dort sein. Jesus wird wiederkommen, wie er es verheißen hat. Er wird eine Brautgemeinde haben, die gewaschen ist in seinem Worte, gereinigt in seinem Blute, geheiligt und erfüllt mit Heiligem Geist. So steht's geschrieben und so glauben wir's. Von jetzt ab glauben wir nur noch Gott, nur noch das, was er gesagt hat, und nehmen es als vollendete göttliche Tatsachen im Glauben an. Und dann können wir dabei froh werden und ihm die Ehre geben. Andernfalls plagen wir uns ab, mühen uns ab, dass noch irgendetwas getan werden sollte. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Wir sind erlöst. Wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter des Höchsten. Heute möchte er an uns durch sein Wort, durch sein Blut und durch seinen Geist diese göttlichen Tatsachen zu einer lebendigen Realität in deinem und in meinem Leben machen. Sind wir bereit, gemeinsam zu glauben? Wer möchte Gott heute glauben? Alle, die Gott erleben wollen, die müssen Gott glauben. Anders geht das nicht. Es scheint nicht nur so, es ist so. Der Weg zu Gott ist im Glauben. Und dann werden wir sehen, dass alles schon bereit ist. Wir brauchen nur zu kommen und es entgegenzunehmen aus der Hand des Herrn. Oh, wie wunderbar ist unser Gott! Wie herrlich sind seine Wege mit seinem Volke! Er hat nicht nur prophetische Worte, er hat auch gewaltige Taten, die seinem Worte folgen, die es begleiten. Und wir haben es hier an einem Vormittag gelesen. Gott wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Und wenn sein Wort in deinem und in meinem Herzen ist, dann wacht er über dir und über mir, um sein Wort in dir und in mir zu erfüllen. Und das nicht erst morgen. Morgen schon wieder einmal, aber heute auch. Das müssen wir begreifen. Martha sagte damals auch, ja, ich weiß, dass er am letzten Tage auferstehen wird. Den Glauben hatte sie. Mit ihm konnte der Herr gar nichts anfangen. Und dann sprach der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur den Glauben, dass Gott etwas in Zukunft tun wird. Das kann alles noch kommen und wird auch kommen. Wer Gott heute erleben möchte, soll glauben, dass er sich ihm heute offenbart. Und ihr werdet sehen, dass es geschieht. Denn es ist nicht Menschen, sondern Gottes Wort. Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden und er möchte uns jetzt alle segnen. Wollt ihr vor vollendete göttliche Tatsachen gestellt werden heute an diesem Tage? Das kann alles geschehen. Und wir wollen Gott gemeinsam bitten, um das ganz kurz, und ihm dann von Herzen danken, um das ganz lang und im Glauben, bis es geschehen ist. Es liegt nicht an Gott. Bei ihm ist alles schon getan. Es liegt an dir und an mir. Möge er uns im Glauben gestärkt haben durch sein Wort und möge es das ausrichten, wozu er es gesandt hat. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam dem Herrn danken, ohne dass wir euch darum bitten müssen. Halleluja. Vielleicht wirst du mit uns beten, Bruder Russ.
Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam für dein kostbares Wort, welches Geist und Leben ist. Du hast wieder zu uns geredet durch dein Wort. Und hier steht dein Volk, deine Auserwählten, welche dein Wort glauben und vertrauen und die auch danach tun, o Herr. Herr, wir beten dich an in dieser Morgenstunde. Wir rühmen deinen herrlichen Namen. Wir danken dir für die Erlösung am Kreuze auf Golgatha. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Du hast das Heil vollbracht. Du hast die Erlösung geschaffen. Es musste alles geschehen, gemäß den Schriften. Und es ist geschehen, gemäß den Schriften. Hast du alles vollbracht und gemäß den Schriften erlöst du dein Volk. Preis sei deinem Namen. Du hast dein Blut vergossen. Du hast es hingegeben, dass wir in deinem Blute Gereinigte, Geheiligte sind, o Herr. Wir beten dich an und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen. Herr, wir dürfen noch weitergehen. Wenn wir dein Wort angenommen haben, wenn wir es glauben, dann dürfen wir auch den Schritt der Glaubenstaufe gehen. Herr und Heiland, wir danken dir, dass wir auch heute Menschen unter uns haben, die den Schritt dieser Taufe gehen wollen, weil dein Wort in ihnen Geist und Leben geworden ist. Wir beten dich an. Wir rühmen deinen wunderbaren Namen, Herr. Herr, wir vermögen das nicht zum Ausdruck bringen, was unsere Herzen bewegt. Aber Herr, nimm ihn den Dank. Nimm ihn den Ruhm und die Anbetung aus unser aller Herz und aus unser aller Mund, Herr. Wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand. Halleluja. Preis sei deinem Namen, du wunderbarer Gott. Halleluja. 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 Oh, Jesus. Jesus. Halleluja.